Gesundheit hören.
Brigitte, du bist 62. Wie alt willst du werden?
Diese Frage wurde mir schon relativ oft gestellt. Ich habe sie noch nie beantwortet und ich möchte sie, glaube ich, auch nicht beantworten. Was ich aber weiß, ist jetzt Stand heute, so wie ich mich fühle, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich noch etliche Jährchen und Jahrzehnte sogar vor mir habe. Und mein Wille ist eben, möglichst lange gesund zu bleiben. Und wie ist es bei dir?
Ich meine, statistisch betrachtet habe ich jetzt noch ungefähr knapp 30 Jahre vor mir. Und mit bisschen Glück und guter Führung werden die vielleicht auch ganz angenehm. Also ich hoffe doch, dass ich wenigstens irgendwie an den 90 kratze. Das würde ich mir sehr wünschen. Aber wir wissen ja heutzutage auch, dass 60% dessen, was wir sozusagen mit unserem Alter zu tun hat, selbst in der Hand haben. Und genau das wollen wir uns heute anschauen.
Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Denn das vorab, der Körper, liebe Leute, ist der einzige Partner, von dem wir uns nicht trennen können. Also sollten wir uns richtig darauf konzentrieren, ihn gut zu behandeln. Mein Name ist Brigitte Huber, ich bin Journalistin, war ganz viele Jahre Chefredakteurin, unter anderem der Brigitte, und bin als Autorin, als Speakerin und als Coach tätig.
Und ich bin Anne Werbel-Köhle, auch Journalistin und im Chefredakteursteam der Apothekenumschau, Diabetesratgeber, Seniorenratgeber im Wort- und Bildverlag, der auch dieses Audioangebot der Apothekenumschau herausgibt, Gesundheit hören, in dem unser Podcast erscheint.
Ja, und unser wunderbarer Podcast, der heißt
Endlich 60. Unser Thema ist heute Longevity, also wie können wir möglichst lange und möglichst gut und gesund leben? Und die erste Frage, die sich da stellt, ist, ich meine, wir sind ja auch immer Summe unserer Erfahrung, unser Körper. Was machst du eigentlich, damit du länger fit und jung bleibst?
Zum einen würde ich sagen, ernähre ich mich eher gut bis sehr gut. Also ich gebe mal so ein bisschen an. Ich starte den Tag mit einem Müsli und muss auch dazu sagen, ich esse seit fast 40 Jahren kein Fleisch und mag lieber Vollkorn als nicht. Und das fällt mir alles auch relativ leicht, muss ich sagen, weil mir das auch richtig gut schmeckt. Schwieriger wird es jetzt, sage ich mal, bei der Bewegung. Da weiß ich, wie wichtig das ist. Und ich mache auch, ich gehe joggen, ich mache auch Muskeltraining und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, das Funkeln in meinen Augen ist noch nicht so ausgeprägt. Aber wie gesagt, ich mache vieles einiges über Disziplin. Und ich versuche, natürliche Feinde in meinem Haushalt zu vermeiden. Sprich, es gibt Chips zum Beispiel in meinem Haushalt. Solange die geschlossen sind, ist es für mich auch kein Problem. Wenn dann aber mein Sohn oder mein Partner oder sowas eine Tüte Chips aufmacht, dann sage ich, bitte nimm's dann danach auch bitte mit nach Hause. Weil ansonsten, wenn ich da allein gelassen bin mit dem, dann kann
fällst
es sein,
du
dass
über
es
die her.
Yes. Und wie ist bei dir?
Also bei mir ist so, dass ich eigentlich ganz gerne Sport mache. Das habe ich schon immer, schon als Kind habe ich gern Sport gemacht. Bei mir ist eher so, dass ich dann verführbar bin über ungesunde Lebensmittel. Also als junge Frau hatte ich den unrühmlichen Titel Leberkäse-Queen, weil ich einfach wenn es mir nass nein gegangen ist, habe ich gedacht, was bringt mich nach vorne, und habe eine Leberkässemmel gegessen. Fast ein bisschen wie der bayerische Ministerpräsident, muss ich sagen. Und aber inzwischen ist es so, dass ich natürlich auch viel mehr auf meine Ernährung achte, schon seit vielen Jahren, einfach weil ich weiß, dass es gesund ist. Und da wären wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Wir haben uns nämlich für diese Folge angeschaut, was müssen wir tun, damit wir lange und gesund leben können. Und wir haben uns natürlich erstmal umgeschaut, was gibt es eigentlich überhaupt für Menschen, die für uns als Role Model dienen können. Und für mich ist so ein Role Model, ich weiß nicht, ob ihr von der schon mal was gehört habt oder ob du von der schon mal was gehört hast, das ist diese Turnoma Johanna Quaas.
Nee, Turnoma klingt aber schon mal ganz
die
spannend.
Die älteste Wettkampfturnerin der Welt gewesen. Inzwischen ist sie 100, sie turnt immer noch. Und die hat, halte ich fest, mit Mitte 50 angefangen, am Barren zu turnen. Und turnt bis heute, jetzt ist sie wie gesagt über 100 in einer Seniorengruppe. Und ihr Leitspruch ist, 110 ist das neue 100.
Cool. Ja, das ist cool, schön. Oder? Ja, ja. Ja, das ist ja schon mal ein gutes Ziel. Ja, ich finde solche Leute auch immer total cool. Ich finde es auch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und ich sehe dann da einfach wirklich Leute, wo ich merke, das ist noch mal eine Generation über mir, und die sind da total mit Feuereifer bei der Sache. Das macht schon was im positiven Sinn. Gut, ich meine, man sieht ja, finde ich, bei den Promis sieht man es relativ viel. Also ich erschrecke immer, wenn ich höre, ich glaube, Lenny Kravitz ist so alt wie ich. und ist ein einziges Muskelpaket und wenn er da so rumturnt, aber auch die Älteren, jetzt wie Mick Jagger und Co., die turnen ja rum wie...
Springt noch ganz schön elastisch auf der Bühne rum, muss ich auch sagen. Oder Jane Fonda, überleg dir mal, wie die ausgesehen hat.
Absolut, absolut. Also das finde ich schon immer faszinierend. Wobei man da auch immer denkt, gut, da ist das mehr oder weniger auch Teil des Jobs und sowas. Die investieren vielleicht auch wahnsinnig viel. Und ich weiß gar nicht, ob ich so viel investieren will an Zeit und Energie.
Da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zu sprechen, wie viel wollen wir eigentlich tatsächlich investieren, um jung zu bleiben. Schauen wir uns erstmal die Statistik an und da ist es ja tatsächlich so, dass wir als Ü-60-Jährige mit gut weiteren 25 bis 30 Jahren rechnen können. Das zeigen die Sterbetafeln des Statistischen Bundesamtes, das finde ich schon mal
so ein schönes Wort, Sterbetafel.
Das ist die Good News und die Bad News ist, dass es leider so ist, dass bestimmte Funktionen jetzt schon in unserem Körper nachgelassen haben und immer weiter nachlassen. Die Muskeln nehmen ab. Ungefähr 1-2% ab dem 50. Geburtstag. Und natürlich haben wir auch, sage ich mal, einen Haltbarkeitsstempel auf uns drauf. Im Moment liegt die Grenze unserer Lebensdauer bei 120 Jahren. Und das hat tatsächlich auch nur eine einzige Frau, glaube ich, bislang geknackt. Das war diese Jean-Louise Calment. Die ist 122 Jahre alt geworden. Und
hat
das
nicht,
auch bei guter Gesundheit.
Hat die nicht auch erst mit 115 zum Rauchen aufgehört oder so?
Wenige Jahre aber vor ihrem Tod hat sie das Rauchen
erstmal anfangen zu rauchen, dann kann man es wieder aufhören. Aber nee, genau. Aber das ist bei mir auch immer so der Punkt, dass ich teilweise immer noch so ein paar Sachen habe, die wirklich nicht so gesund sind. Und dann denke ich mir, das ist auch gut, wenn man Sachen hat, die nicht so gesund sind. Dann braucht ja immer noch Spielmasse zum Verbessern.
So ist es. Und ehrlich gesagt sind da auch unsere Karten gar nicht so schlecht. Ich habe eine Studie gefunden von der Yale-Universität. Ja, also wir haben jetzt gerade eben nur darüber geredet, was alles schlechter wird. Sehkraft lässt nach, Muskelschwäche und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Studie Menschen ab 65 Jahre begleitet haben, und zwar über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren. Und dann haben die sozusagen retrospektiv geguckt, haben die sich eigentlich fortentwickelt, sind die stehen geblieben oder sind die schwächer? Und
genau, die haben die alle 2 Jahre abgefragt und nochmal quasi gecheckt, wie stehen die jetzt eigentlich da, also so kognitiv vom Kopf her und aber auch körperlich.
Und siehe da, 45% dieser über 65-Jährigen haben es geschafft, besser zu werden, entweder in Bezug auf Kognition und oder in Bezug auf ihre körperliche Kraft und ihre körperliche Entwicklung, da tatsächlich nochmal besser zu werden.
Und das ist eigentlich schon so ein kleiner Trommelwirbel, muss man ganz ehrlich sagen, weil das, was man eigentlich immer angenommen hat, Altern ist eine sukzessive Bewegung mehr oder weniger nach unten, stimmt so nicht. Das hat auch die Studienleiterin extra nochmal hervorgehoben und hat gesagt, nee, es ist tatsächlich so, dass wir unterschiedlich, individuell auch diese Kurve beeinflussen können. Und das, finde ich, ist schon eine richtig, richtig gute Nachricht. Und wenn man die Leute mit reinholt in diese Untersuchung, die stagniert haben, sind wir bei gut 50%. Das heißt, bei jeder und jedem Zweiten gibt es keine Verschlechterungen innerhalb dieser 10 Jahre nach dem 65. Geburtstag. Also das ist schon eine tolle Nachricht.
Viele, wie gesagt, können sich sogar noch verbessern. Das fand ich auch wahnsinnig toll. Und wir haben ja inzwischen auch eine relativ neue, sage ich mal, Forschungsrichtung, nämlich die Altersmedizin. Das ist ungefähr 30 Jahre her, dass das begonnen hat, das Thema Altersmedizin.
Longevity. Oder wie wollen wir es ausdrücken?
Ja, das ist sozusagen schon so eine Vermischung eigentlich fast der Begriffe. Und der Ansatz jetzt ist nicht mehr zu gucken, was verlieren wir alles und wann werden wir schwächer und wie können wir irgendwie die paar lumpigen Jährchen, die uns noch bleiben, so ein bisschen aufpushen, sondern es geht darum, möglichst lange so zu leben, dass wir gut leben und möglichst auch ohne gesundheitliche Beeinträchtigung leben und vor allem eben um Gebrechlichkeit zu vermeiden. Und das ist ein Stichwort, das heißt Frailty. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig, das zu vermeiden. Das Interessante daran ist, dass es Wissenschaftler heute auch unterscheiden zwischen einem chronischen Alter, also ich bin chronologisch, wie alt bin ich? 63. Und die Frage ist aber, wie alt bin ich biologisch?
Ja, ich weiß bei einer Kollegin, es ist jetzt momentan auch sehr en vogue, sage ich mal, sich dieses biologische Alter testen zu lassen durch groß angelegte Untersuchungen und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, eine Kollegin von mir hat das auch mal machen lassen. Und dann hat sie danach ganz stolz ihrem Mann geschrieben, du bist mit einer Jüngeren zusammen. Und da kam halt irgendwie raus, dass sie biologisch 8 oder 10 Jahre jünger wäre und so weiter und so fort.
Wir haben ja da für dieses Thema mit Altersforschern gesprochen, mit Sportwissenschaftlerinnen und auch mit Hirnforschern und Forscherinnen. Für mich ist ein interessanter Fakt gewesen, den die Altersforscherin Maria Christina Polidori, die ist Professorin an der Uni Köln, gesagt hat. Sie hat gesagt, wir altern im Grunde nicht an allen Stellen unseres Körpers gleich, sondern die Organe und die Funktionen altern unterschiedlich und lassen auch unterschiedlich nach oder verbessern sich auch wieder unterschiedlich.
Also kann es sein, dass ich ein Gehirn habe wie eine 30-Jährige und eine Leber wie eine 70-Jährige?
Kommt drauf an, wie viel Weißweinschorle du trinkst, würde ich mal sagen.
Ja, also ich hoffe nicht, dass ich dann eine ältere Leber gekriegt habe inzwischen, als ich selber bin. Aber wie groß sind diese Unterschiede, das weiß man jetzt auch nicht.
Nee, so, oder? Das weiß man nicht. Aber ich kann zum Beispiel in meinem Fall ganz sicher sagen, ich hoffe, ich habe zumindest ein altersangemessenes Gehirn. Aber meine Hüfte zum Beispiel ist definitiv älter, als ich mich fühle, weil ich da eine Arthrose drin habe zum Beispiel. Da denke ich manchmal, boah, die könnte jetzt auch schon 70 sein.
Na gut, also ich befürchte eher, dass meine Lunge verhältnismäßig alt ist, aber das liegt eher daran, dass ich schon als Kind mit Bronchien und so Probleme hatte. Aber vielleicht hat sie sich auch daran gewöhnt, die Lunge, dass sie mein Problemfall ist und ist so adäquat gealtert. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, also es altert alles vor sich hin. Das heißt, würde ja umgekehrt heißen, wir können diese einzelnen Organe auch unterschiedlich beeinflussen. Also das Gehirn können wir anders beeinflussen als das Herz.
Aber können wir vielleicht auch anders beeinflussen als beispielsweise die Muskulatur. Also was schon feststeht, ist, dass bestimmte Lebensstilinterventionen, ja, wie gesunde Ernährung, Rauchen sein lassen, nicht zu viel Alkohol trinken und die üblichen Verdächtigen, die wir alle kennen, dazu führen, dass wir im Schnitt tatsächlich länger leben. Darüber sprechen wir später nochmal. Aber was sich ja auch krass geändert hat in den letzten Jahrzehnten, ist die Frage, wie jung fühlen wir uns eigentlich?
Und da wie alt fühlst du dich denn?
Oh boah, frag mich zu 5 unterschiedlichen Zeitpunkten am Tag und ich gebe dir 5 unterschiedliche Antworten. Jetzt im Moment würde ich sagen, vielleicht Anfang 50, wenn ich im Fitnessstudio bin und habe einen guten Tag, denke ich mir manchmal, oh, ich könnte noch 40 sein. Sind ich dann im Yoga?
Ja, 97,5. Ich finde das ganz spannend, weil tatsächlich die meisten Menschen fühlen sich jünger, als sie sind. Und zwar so je nach Untersuchung, 8 bis 10 Jahre. Mhm. Und was richtig schön ist, weil normal könnte sagen, Mensch, träum weiter oder so. Aber das ist gut so, weil damit wird das Sterberisiko nach hinten verschoben. Also wenn du dich älter fühlst, dann ist das auch nicht gut für deine Gesundheit. Also hat dann mit den Altersbildern letztlich auch wieder zu tun. Also insofern, ich gucke immer in den Spiegel. Mein Licht ist diffus im Badezimmer. Da sind schon ein paar Birnen ausgefallen. Keiner hat sie bis jetzt ausgewechselt. Ich habe keine Brille auf. Und schon denkt man, geht doch, ist doch nicht so schlimm. Also wenn man der Wahrheit nicht allzu deutlich ins Auge sieht. Und wenn man dann das Gefühl hat, ja, ich bin heute nicht 62. Warum nicht? Nehme ich gern und dankbar in Kauf.
Ich fand die Studie von der Humboldt-Universität in Berlin ganz interessant. Die haben geschaut, wie hat sich eigentlich so das Altersempfinden im Verlauf der letzten Jahrzehnte oder der vielen Jahrzehnte verändert. Und siehe da, eine 65-Jährige, die 1955 zur Welt kam, empfand Menschen ab 75 Jahren als alt. Und ein paar Jahre zuvor war schon 70 Jahre galt schon als wirklich alt und gebrechlich. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir heutzutage eben auch zum großen Teil gesünder leben und uns vielleicht auch besser ernähren.
Und glaube ich, kann man jetzt an der Stelle ganz ehrlich sagen, liebe Männer, wir freuen uns, dass ihr uns zuhört, aber tatsächlich fühlen sich Frauen noch ein bisschen jünger als Männer, zu Recht. Sie werden auch älter, das muss man ganz, ganz klar sagen.
Immer noch, ja. Es hat sich zwar angenähert, aber wir werden immer noch älter.
Ja, aber 70% der 100-Jährigen beispielsweise sind Frauen. Mhm. Also das ist schon, es ist schon messbar und spürbar. Und tatsächlich, glaube ich, das, was lange Zeit auch immer eher negativ war bei uns in unseren typischen weiblichen Biografien, zahlt sich aus. Also zum einen, ich habe das ganz, ganz viel mitgekriegt, die Frauen sind ja oft so die Gesundheitsmanagerinnen der Familie. Also die Frauen haben nicht nur im Kopf, wann sie selber zum Arzt gehen, sondern sie erinnern den Mann, wann er zum Arzt gehen soll. Sie wissen, wann der Hund zum Tierarzt muss, um eine Wurmkur zu brauchen.
Und bei den Kindern die Impfungen anstehen.
Sowieso, bei den Kindern sowieso. Das heißt, sie sind schon sehr sensibilisiert für diese Themen. Und dann kommt noch Folgendes. Wir sind ja hormonell noch ein bisschen anders aufgestellt als die Männer und werden mit, ich sage jetzt mal, mit unserem Hormonumschwung auch immer wieder konfrontiert.
Na klar, und das schärft natürlich auch den Blick auf den eigenen Körper. Blick auf, ja.
Und spätestens mit den Wechseljahren, und das haben wir Expertinnen bei den Interviews für das Buch auch immer wieder bestätigt, dass bei den Wechseljahren spätestens, wenn du dann auf einmal merkst, okay, vielleicht ich habe mit körperlichen Veränderungen zu tun, auch mit Stimmungsveränderungen und so, du beginnst nochmal anders, dich mit deinem Körper zu beschäftigen. Und das führt tatsächlich auch dazu, dass die bis zu 5 bis 10 Jahre Vorsprung haben, sagen den Expertinnen, und tatsächlich, um sich dann auch körperlich besser aufzustellen, sich nicht zu überfordern, aber gleichzeitig genug zu tun für Stressreduktion, für den Körper und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich ist das eine schöne Nachricht für die Frauen.
Was ich auch ganz spannend fand, war, wir haben ja in dem Buch mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen, und was ich so besonders einprägsam war, die Erkenntnis, dass wir am Ende, also unser Körper und unser Wohlgefühl oder auch Nichtwohlgefühl, das Ergebnis unserer Biografie ist. Und das merkt man, finde ich, jetzt ab 60 wirklich deutlich. Und die Frage ist, ob man dann noch das Ruder rumreißen kann. Die Expertin, die wir schon zitiert haben, die Professorin Polidori aus Köln, die hat mal den Satz gesagt, we are born as copies and die as originals. Und sie meinte, also bei der Geburt tragen wir im Grunde alle den Stempel unserer Eltern. Wir sind eigentlich eine Kopie und wir beginnen unser Leben mit Parametern, die eigentlich allen Neugeborenen zu eigen sind. Und je älter wir werden, umso variabler und umso individueller werden auch diese Parameter. Also zum Beispiel der Blutdruck oder die Leberwerte und so weiter und so fort.
Und da sind wir aber dann wieder bei dem Thema, dass wir zu 60% selber in der Hand haben. Das heißt, unseren Genpool können wir uns nicht aussuchen und bestimmt haben wir das eine oder andere, mit dem wir uns arrangieren müssen. Aber wir können einiges tun, und das ist, glaube ich, letztlich auch die also zu einem guten und gesunden Original zu werden, letztlich.
ja, oder weites, oder soweit es geht, gut und gesund zu werden.
Genau, so klar, es gibt viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, aber wir wollen uns ja hier vor allem auf die konzentrieren, die wir wirklich beeinflussen können.
Aber lass uns nochmal zurückgehen zu den Genen, weil die schon eine wichtige Rolle auch spielen. Ja, also das sagt zum Beispiel der Professor Limroth, der ist Altersforscher und Hirnforscher auch aus Köln. Der behauptet inzwischen sogar, dass du mit einem Blick auf deine Gene sagen kannst, wie lang wirst du leben.
Ja, die Frage ist, will man das wissen? Also er hat ja, das hat er erzählt auch, er hat ja weibliche Ahnen, die sehr alt geworden sind, und das hätte ihn auch unter anderem motiviert, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und er hätte halt gemerkt, er ist halt ein Mann. Also insofern, das Geschlecht ist vielleicht nicht optimal, um uralt zu werden, aber man kann vielleicht jenseits der Gene auch einiges dran drehen. Aber klar, die Gene sind schon mal gut, aber wie gesagt, die suchen wir uns nicht aus.
Nee, und ehrlich gesagt, also ich überlege gerade, wenn ich so in meinen eigenen Gen, ich weiß gar nicht, wie aussagekräftig das ist. Bei uns gibt's Langlebige in der Familie, es gab auch welche, die sind ganz früh gestorben.
Ja, mein Vater ist mit Mitte 50 an einem Aneurysma gestorben, das er wohl gekannt hat, aber nicht wirklich behandeln ließ. Das ist ja auch die Frage, würde man heute noch daran sterben oder würde man das einfach, das ist jetzt 30 Jahre her, oder würde man es heute vielleicht irgendwie einfacher in den Griff kriegen? Also das stimmt, ist absolut richtig. Wir wissen nicht, inwieweit tatsächlich die Sterblichkeit, die junge Sterblichkeit von irgendwelchen Verwandten, was über uns aussagt.
Also eine ganz wichtige Stellschraube ist, glaube ich, du sagst ja immer 60%, ja, mit 60% haben wir in der Hand. Und zu diesen 60%, dabei ist die Maus echt keinen Faden abgehört, halt auch echt eine gute Vorsorge. Also ich gehe immer zur Brustkrebsvorsorge. Ich war auch schon bei der beim Darm, bei der Darmspiegelung, was wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Ich finde das super, super wichtig, weil ich eben auch einfach denke, gerade wenn du die Krankheiten früh erwischt, hast du natürlich auch nochmal eine Chance, dass sie gut behandelt werden.
Aber würdest du auch so weit gehen, deine persönlichen Risiken oder sowas abchecken zu lassen? Da habe ich letztes Mal ein Interview gehabt, auch mit einem Forscher.
Du meinst, dass du dann auch weißt, wie hoch ist mein Demenzrisiko?
Genau. Und tatsächlich ist das dann schon interessant, will ich das wissen? Und was sagt das über mich aus? Und was sagt es über die Generation nach mir aus? Also das war schon so ein Punkt, wo ich mir auch wieder gedacht habe, ja, also bin vollkommen bei dir. Ich mache auch alle Vorsorgeuntersuchungen. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie viel ich genau wissen will, was genau in meinem Körper vorgeht. Vor allem, wenn ich es nur bedingt oder kaum beeinflussen kann.
Naja, und die Frage ist, wie valide ist das am Ende? Also was sagt das denn wirklich aus? Ja, wie gesagt, wir haben diese 60%. Ja, und vielleicht hast du ein genetisches Risiko, zum Beispiel an einer Demenz zu erkranken, aber weil du eben lange gearbeitet hast und ein Musikinstrument spielst und außerdem ein total sozialer Charakter bist, mendelt sich sozusagen dieses Risiko wieder aus. Das kann ja auch passieren.
Gut, aber wenn du jetzt wüsstest, du hast ein erhöhtes Demenzrisiko, vielleicht würdest du dann anfangen, ein Musikinstrument zu spielen.
Nee, ich glaube, mein Leben wäre einfach erheblich ärmer und unglücklicher.
Ja. Ja, und vor allem ist dann ja auch wieder die Frage, das finde ich bei dem Thema Longevity ohnehin immer total spannend, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen, um eventuell ein bisschen älter zu werden? Wenn ich joggen gehe, dann weiß ich, das bringt mir jetzt und sofort etwas und es bringt mir sowohl körperlich als auch geistig was. Es hebt meine Stimmung, all das. Wenn ich jetzt aber irgendetwas mache, ich lerne jetzt Cello, um vielleicht 23 Tage später an Demenz zu erkranken, als es vorgesehen ist, das wäre mir der Preis nicht hoch. Weißt du, was ich meine? Also auch diese ganzen Longevity-Jünger, die sich dann in irgendwelche Sauerstoffkabinen setzen.
Eistonne, sage ich nur. Im Leben würde ich nie in eine Eistonne reinsteigen.
Das glaubst du nicht. Ich bin letztes Mal tatsächlich, hatte ich so einen Gutschein für so ein Wellness-Angebot und da gab es so einen ganz, ganz eiskalten See. Und wir sprechen darum, es war Januar. Und nur ganz, ganz wenige Leute sind in den See gegangen. Und ich wollte es auch ausprobieren. Ich war da, glaube ich, so eine Drittelsekunde drin. Aber es hat sich schon gut
ausgefühlt.
Ja, genau. Es hat sich schon gut angefühlt. Also danach bist du halt top, top fit. Also Eistonne wäre für mich die Frage, wie lang?
Wie lange musst du da rein? 0,3, keine Ahnung. Ich gehe überhaupt nicht in die Eistonne. Es kommt überhaupt nicht in Frage.
Also, okay. Du willst also auch nicht in die Ostsee gehen am Neujahrstag?
Nein, ich gehe auch nicht in die Ostsee. Ich kann mich an den Ostseeurlaub erinnern, da waren alle in der Ostsee außer mir. Ja. Bei mir beginnt Schwimmen bei 20 Grad aufwärts.
Ja, okay.
Da gar keine Umstände drunter.
Das ist es noch nicht.
Aber nicht in meiner Komfortzone. Aber immerhin, ich rauche nicht.
Mhm, ich auch nicht.
Wir trinken mäßig Alkohol, sieht man jetzt gestern ein paar Weinschollen, aber ein, zwei. Wir verzichten auf rotes Fleisch oder essen nur sehr wenig. Du bist Vegetarier, ich esse wenig und Wurst auch nicht. Und wir sind beide normalgewichtig und laut Deutschem Krebsforschungszentrum haben wir damit statistisch unsere Lebenserwartung schon um 17 Jahre hochgeschraubt.
Ja, ich liebe auch immer solche Statistiken, die mit Sicherheit mit Vorsicht zu genießen sind, dass du, wenn du jeden Tag eine Handvoll Nüsse isst, dann wieder, keine Ahnung, 5 Jahre gewinnst.
Ja.
Und das finde ich dann immer ganz schön. Also wenn beispielsweise der Feind in meiner Wohnung die Chips-Tüte gewonnen hat und dann
schiebe
ich halt am nächsten Tag,
schiebe
ich am nächsten Tag halt ein paar Nüsse nach oder am gleichen Tag und dann denke ich mir, sind wir wieder pari.
Ja, der Witz an der Sache ist ja, dass sich das auch irgendwie ständig ändert. Ja, was genau dreht jetzt seine Lebenserwartung nach oben und was jetzt genau nicht und wie viel musst du jetzt genau dafür tun? So der Klassiker sind diese 10.000 Schritte. Ja, ich bin groß geworden mit offensichtlich einer Marketinggeschichte.
Ja.
Ich glaube, es war eine japanische Fitnessuhr, die das irgendwie einprogrammiert hatte, 10.000 Schritte. Und ich habe echt, was ich mich geschunden habe in meinem Leben, um diese bekloppten 10.000 Schritte hinzubringen. Jetzt heißt es in neuen Studien, in meinem Alter reichen eigentlich so um die 6.000.
Ja.
Das macht mein Leben erheblich angenehmer. Und ganz ehrlich, inzwischen weiß man überhaupt erstmal in die Puschen zu kommen, ist wichtig und never mind irgendwie diese ganzen Zahlen, die sie dir sonst so um die Ohren ballern.
Na, und ich finde vielleicht in dem Moment ist es sogar auch gut, wenn wir wissen, dass 5.000 Schritte schon viel ausmachen, weil wenn ich 10.000 Schritte höre und normalerweise nur 23 Schritte mache im Homeoffice von A nach B, dann ist 10.000 so unreachable und 5000 denkst du dir, na ja, vielleicht an manchen Tagen kriege ich es hin. Also wenn, finde ich auch, die Ziele zu, ja, zu gewagt sind, zu weit weg, dann schreckt uns das ja eher ab.
Also Eistonne ist raus, 10.000 Schritte sind raus.
Also mit der Eistonne, da würde ich noch verhandeln, wenn man da nur ganz kurz rein muss.
Ich kann es dir nicht sagen. Ja, ich habe sogar damals den Limrod, weil ich mich so den Professor Limrod gefragt, wie ist das denn mit der Eistonne? Er sagt, es gibt glücklicherweise keine Evidenz für die Eistonne.
Ja, was ich dann wieder ganz spannend finde, ist, wenn man sich vor Augen führt, wir tun jetzt oft so, als wäre das, was wir tun, so extreme Optimierung. Also wir würden uns Kälte aussetzen, wir würden uns gesund ernähren und so weiter und so fort. Aber das war das Leben der Menschheit viele Jahrtausende. Das fand ich dann doch schon wieder auch.
Also du meinst, kann man mit dem, was nachdenken. Wir jetzt sozusagen mit allem probieren, ist im Grunde nur der Schritt zurück zu einer
Normalisierung. Weniger Optimierung, sondern Normalisierung. Also diesen Gedanken fand ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Nur er ist für uns halt, die wir es gewohnt sind, in klimatisierten Räumen zu sein oder in gewärmten Räumen und diese industriell verarbeiteten Lebensmittel zu essen und so weiter, ist das dann tatsächlich schon ja eine kleine Challenge, eine Herausforderung.
Lass uns trotzdem nochmal auf diese Longevity-Sache gehen, ja, weil das ist ja irgendwie was, was mich schon sehr beeindruckt hat. Also wir haben ja Leute kennengelernt, zum Beispiel unsere Kollegin, die sich toujours selber vermisst.
Also Daniela,
Die weiß wirklich ständig, in welchem Pulsbereich befindet sie sich, hat sie ausreichend geschlafen, wie ist ihre Sauerstoffsättigung, hat sie gut geschlafen, war ihre Schlafqualität gut, sie hat etliche Bluttests durchlaufen, wo verschiedene Parameter irgendwie getestet wurden. Eine Genanalyse hat sie nicht gemacht. Ich glaube, das war ihr zu teuer, aber die waren Longevity-Menschen, die machen dann auch noch die Genanalyse und gucken, was sagen eigentlich ihre bisher bekannten Altersgene über ihr weiteres Erleben aus. Mit einem Wort, oder wie Polidori das gesagt hat, Longevity scheint mir ein ziemlich anstrengender Fulltime-Job zu sein. Und am Ende ist es ja so, dass die Leute einen Haufen Supplements essen, Vitamine in sich reinschieben.
Also das gilt jetzt nicht für Dani. Weil
nein,
ich glaub,
für Dani
das
nicht,
ja
das macht die Dani nicht, aber viele dieser Longevity-Leute machen
genau.
Das. Genau. Und da muss man dann wirklich sagen, das ist dann, finde ich, schon eine Sache, die relativ problematisch wird, weil es für die Sachen halt überhaupt keinen einzigen Beweis des Nutzens gibt und im Gegenteil vielleicht sogar eher ein Riesenschaden daraus entsteht, weil es die Nieren belastet oder die Leber belastet.
Ich glaube, das ist bei den Supplements, das muss man sagen. Es gibt so ein paar Supplements, die für uns Sinn machen können. Kann sein, dass du Vitamin B12 brauchst oder Vitamin D. Klar, wenn du schwanger bist, nimmst du Folsäure, Babys kriegen Vitamin D und so weiter. Es gibt schon Supplements, die Sinn machen, die auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung als sinnvoll erachtet. Aber, und
wenn
das ist
ein Mangel
so der
besteht,
Punkt,
ja.
Das ist so der Punkt, wenn du die Hoffnung hast, dass du irgendwelche tollen Seiten aus deinem Körper rauskitzelst, indem du eine Pille nimmst, das klappt in der Regel nicht und die Gefahr besteht tatsächlich, wie du sagst, dass du eine Überdosierung einhandelst, weil tatsächlich ist es ja so, anders als Medikamente sind diese Stoffe keiner Kontrolle unterzogen. Die werden behandelt wie Lebensmittel. Da ist nichts Giftiges drin. Aber es ist nicht selten, dass da die x-fache bis zu 100-fache Dosierung drin ist, die der Körper eigentlich gut verträgt. Und leider wird nicht alles 1:1 ausgeschieden, bloß weil wir es nicht mehr brauchen. Ich finde das auch insofern so ein bisschen fragwürdig, weil wir uns da so als Mängelwesen letztlich darstellen.
Die ständig gepampert werden müssen, damit sie irgendwie vernünftig funktionieren.
Genau. Und da ist, glaube ich, so der Punkt, wo es dann unter Umständen obsessiv wird. Und klar muss jeder für sich selber entscheiden. Und es gibt Leute, die das genau untersuchen. Suchen haben lassen und das dann noch machen. Und die Forschung ist ja auch noch relativ neu.
Naja,
da
der
kommt
ganze
ja
Longevity-Trend ist noch nicht so lange. Ja, den gibt es ja erst irgendwie, ich glaube, seit 25 Jahren oder so, als diese beiden Demografen, Poulain und Gianni Pessis, der, glaube ich, zufällig einen Landstrich entdeckt haben auf Sardinien, wo die Menschen besonders alt sind.
Ja, besonders lange gesund alt geworden
besonders
sind.
Lange gesund alt
genau.
geworden
und
sind.
Und die nennen sich Blue Zones jetzt, diese Region, weil die haben dann tatsächlich, also man hat dann nach weiteren solchen Landstrichen gesucht, die es überall auf der Welt gibt. Blue Zone übrigens, das habe ich dann letztes Mal erst gelesen, weil man die so blau umrandet hat, nur irgendwie.
Das ja, genau, das war ein Reporter von National Geographic, ja. Der hat die immer sozusagen angeblich auf der Karte ja. Mit so einem blauen Marker eingekreist. Und,
genau, und da kann man sich dann anschauen, warum leben da so viele relativ fröhliche Hochbetagte? Und das hat man auch untersucht. Aber, und das muss man jetzt an der Stelle schon sagen, es gibt inzwischen auch einiges an Kritik an den Methoden. Nichtsdestotrotz, die Learnings, die wir da rausziehen, die sind nichtsdestotrotz richtig. Denn was ist denn richtig gesund?
Ja, richtig gesund sind die üblichen kleinen Langweilerchen, die uns eigentlich immer begleiten. Ja. Nämlich viel Bewegen im Alltag, Entspannung.
Gutes Stressmanagement.
Die Leute, die lange leben, haben in der Regel einen Lebenssinn. Viele sind gläubig oder zumindest
spirituell irgendwie angedockt.
Ja, alle haben ein reges Sozialleben, haben viele Freunde.
Dann kommt das Schlimmste, sie ernähren sich gesund, aber
80% Sättigung.
Wie heißt das? Harahachi.
Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das tatsächlich, genau. es sind tatsächlich es heißt, bei 80%.
Du sollst bei 80% aufhören. Ich sag dir, ich habe eine Kantinenkarriere, sage ich mal, und das kann ich heute gerade wieder bestätigen. Ich kriege einen vollen Teller und den esse ich in der Regel zu 90% leer. Ich habe kein Sättigungsgefühl, das sagt, jetzt ist zu 80% Schluss. Besser gesagt, bei 80% muss ich halt noch essen, bis ich das 100 fühle. Ich weiß, wie das gehen würde, aber so richtig Bock habe ich da nicht drauf.
Ja, mein Körper hat leider auch manchmal Lust auf 120% oder 150%. Spezifisch, wenn es um Sachen geht, die jetzt nicht so wahnsinnig gesund sind. Also ich finde die Sache mit den 80% Sättigung schon auch irgendwie...
Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kommt ja auch noch dieser Effekt, dass du vielleicht gesättigt bist und trotzdem kannst du noch eine Kugel Eis essen.
Ja.
Das ist ja eher ein Talent des Körpers, oder?
Ja, und dann ist aber die Frage, ob die Lebensfreude dich jetzt länger gesund bleiben lässt oder ob soll ja auch ein bisschen Spaß machen im Leben.
Das ist also
ja
auch wichtig. Insofern haben sie das rausgekriegt bei diesen Blue Zones und tatsächlich... finde ich, macht das ja auch alles Sinn und man kann sich davon auch inspirieren lassen. Wobei, auch das habe ich jetzt letztlich gelesen, auch in den Blue Zones sieht es jetzt nicht mehr ganz so aus wie vor 25 Jahren, weil auch da irgendwie Fast Food und Co. irgendwie angekommen ist. Aber ja, gut. Aber
immerhin, ich meine, richtig machen die Leute da ganz offensichtlich was. Was mir auch auffällt, ist, dass ich schon, je älter ich werde, wahrscheinlich mehr richtig mache als früher. Also als ich jung war und mich noch völlig unverwundbar fühlte, muss ich sagen, war ich noch nicht so gesundheitsbewusst, wie ich es jetzt heutzutage bin. Das ist wahrscheinlich schon auch eine Frage des Alters.
Also ich glaube, ich habe bis auf meine Jahre zwischen 20 und 30 schon immer Sport gemacht, als Kind eher so Schulsport und so. Und ab 30, ich habe angefangen mit 30 zu laufen und da war ich auch richtig, bin ich so froh im Nachhinein, weil damals hatte ich auch richtig viel Stress und dann hat mir irgendjemand mal gesagt, naja, du musst anfangen zu laufen. Dann habe ich gesagt, hast du mir zugehört? Ich habe gesagt, ich habe Stress und habe keine Zeit. Und dann sagt die Person ganz ruhig, ja, und deswegen musst du laufen. Gerade weil du keine Zeit hast und Stress hast. Und dann habe ich angefangen, so mit Anfang 30, und habe das irgendwie versucht, dreimal einzubauen, trotz Kinder, Job und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich kapiert, was er meint. Beim Laufen ist ja der Vorteil auch noch der, dass die Bruttozeit ist die Nettozeit. Das heißt, du gehst aus dem Haus, läufst 30 oder 40 Minuten und gehst wieder rein. Und es ist nicht so aufwendig, wie wenn du irgendwie ins Fitnessstudio gehst oder bei irgendeinem Ballsport dabei bist oder so. Und tatsächlich hat mich das die letzten 30 Jahre begleitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch nie ein Runner's High erlebt. Das hoffe ich immer. Also das ist da, wo die Leute sagen, sie schweben dann und so weiter. Also ich dachte einmal, ich habe mal Runner's High, aber es war irgendwie so eine beginnende Darmgrippe. Also es war nicht so nachhaltig positiv.
Ich wusste gar nicht, dass Runner's High mit Magenschmerzen einhergeht.
Nein, es war keine Magenschmerzen. Mir war halt so ein bisschen High. Ja. Und es war halt, das High war jetzt eher, glaube ich, von der Erstschwächung der Grippe. I don't know.
Also ich glaube auch total an die heilende Kraft der Bewegung. Das muss ich wirklich sagen. Und vor allem immer an diesen Spruch, use it or lose it. Ja. Also was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich im Alltag, wenn ich Treppen hochgehe, gehe ich grundsätzlich immer zwei Stufen auf einmal.
Das finde ich so streberhaft.
Das ist tapfer, oder?
Und ja, ohne Worte.
Beim Runtergehen halte ich mich nicht am Geländer fest, um mein Gleichgewicht zu trainieren. Und inzwischen kann ich 15 Sekunden mit geschlossenen Beinen auf einem Bein stehen.
So, jetzt ist dieser.
Das habe ich voll geübt die letzten Monate, wirklich. Jetzt kann ich's.
Jetzt ist dieser kleine Streberbreak raus bei dir.
Ja.
Toll. Nein, das müssen wir jetzt tatsächlich sagen, gemacht. Das mit den alle zwei Stufen. Das hast du jetzt nicht auch von Limrod oder?
Nee,
Volker
das...
Ich weiß nur, dass also Volker Limrod, also der Forscher, der hat dann eben gesagt, tatsächlich das Allerwesentlichste ist die Beinmuskulatur, um im Alter irgendwie lange fit zu bleiben.
Ja klar, das sind die größten
und
Muskeln.
Und deswegen geht er jede Treppenstufe zu Fuß und ich glaube, er hat ganz fürchterlich viele Stockwerke bei sich da an der Uni. Bei mir, ich wohne im ersten Stock und im Zweifelsfall hätte ich einen Lift, da lässt sich das noch einigermaßen ausgleichen. Aber das macht tatsächlich Sinn. Und diese auf einem Bein mit geschlossenen Augen balancieren.
Das ist Sturzprävention im Grunde. Also das mache ich deswegen, weil ich keine Lust habe, irgendwann mal hinzustolpern und hinzufallen und man einfach weiß, wenn du ein gut trainiertes Gleichgewicht hast, dann hast du eigentlich eine höhere Chance, nicht hinzufallen und dir irgendwie was Blödes zu brechen. Also eine Sache, die mich schon so ein bisschen deprimiert hat, war, ich hatte ein Gespräch mit der Frau Professorin Joosten von der Universität Köln, von der Sporthochschule dort, und die sagte, also wirklich wichtig ist auch Muskeltraining und zwar mit Schmackes.
Also und nicht irgendwie, ist das deprimiert, weil du bis jetzt immer nur so ein Pfund auf jeder
ehrlich
Seite.
Gesagt, mit ein Kilo Hantelchen ein bisschen vom Fernseher, weißt du, rauf und runter. Aber das bringt jetzt tatsächlich nicht so viel, sondern du musst schon irgendwie die Muskeln herausfordern, damit die irgendwie was zu tun haben. Dann habe ich sie gefragt, wie viel muss ich denn jetzt eigentlich machen, wie viele Stunden in der Woche oder wie häufig in der Woche? Und dann hat sie ehrlich gesagt nur gelacht und hat gesagt, das ist so individuell, Altersmedizin ist komplett individuell, dass ich muss halt einfach darauf achten, dass ich einen guten Sportmix habe, dass ich eben Gleichgewicht trainiere und die Kraft und eben auch
Ausdauer. Aber ich glaube, was
man
ganz klar sagen kann, das ist, glaube ich, die letzten 5 bis 10 Jahre auch nochmal krass von allen Seiten bestätigt worden, wie wichtig dieses Muskeltraining fürs Alter ist. Also früher war mein Gefühl, es steht vor allem Cardio-Ausdauer und so im Fokus und wie wichtig tatsächlich unsere Muskeln sind für unsere für unser Gesamtkunstwerk, das ist schon nochmal erstaunlich. Mir tut's ja im Nachhinein ein bisschen leid, dass ich so mit 13 aufgehört habe, Tennis zu spielen, weil ich lese jetzt auch immer wieder verstärkt, dass Tennis ja so der super, super gesunde Sport ist, der irgendwie mit am längsten leben lässt und habe ich da letztes Mal auch nachgeguckt, weil es hat mich halt nicht so gepackt damals als Youngster. Ich wollte lieber reiten und habe dann aber eine Pferdehaarallergie gehabt. Also wie gesagt, ich und Sport, gell? Aber egal. Und da war es dann tatsächlich auch so, und das fand ich ganz spannend, das, was du auch sagst, dann denkt man sich, was soll denn jetzt an Tennis so gesund sein? Obwohl, was ganz gut ist, ist dieses Fallen und diese Beweglichkeit.
Naja,
die man
und natürlich die soziale Komponente.
Die soziale Kompetenz. Klar gehst du viel lieber zum Tennis, wenn du weißt, wie das läuft. Du hast wohl einen ganz gesunden Mix, auch tatsächlich aus Bewegung und dann wieder Erholen. Und ich habe dann halt das schon gemerkt, und das ist dann schon bezeichnend, der Mann an meiner Seite, der hatte vor 3 Monaten eine Knie-OP, er hat ein neues Knie gekriegt und durfte dann jetzt letzte Woche zum ersten Mal wieder Tennis spielen. Der hat 2 Tage vorher schon leuchtende Augen gehabt. Wenn man mir jetzt aber sagt, weil ich jetzt Schulterprobleme habe, ich soll bitte noch 2 Monate aussetzen mit meinem Muskeltraining, dann sage ich, oh, wie schade. Aber ja, und klammheimlich denke ich mir, na, gute Ausrede, kein Muskeltraining 2-mal die Woche. Also insofern ist es eigentlich schon immer ganz, ganz schön, wenn man was findet, was einen auch elektrisiert. Aber, und das finde ich dann auch immer ganz spannend, ich habe auch mal ein Interview gelesen mit so einem Personal Trainer oder so, der gesagt hat, ja, was macht man, war die Frage, wenn man keinen Bock hat auf Sport.
Trotzdem machen.
Hat er gesagt, da hält das wie seine Großmutter, wenn einer gesagt hat, ich habe keinen Bock, den Müll runterzubringen, dann bringst du den halt ohne Bock runter. und so ist es halt manchmal, glaube ich, auch. Manchmal muss man sagen, okay, das soll jetzt, muss ich jetzt über die Disziplin laufen lassen.
Das ist wie mein Stiefsohn, als man ihm einen Salat hingesetzt hat und gesagt hat, wie geht's dir damit? Und er gesagt hat, er schmeckt mir nicht, aber ich esse ihn trotzdem.
Ja, sehr, sehr schlau.
Sehr schlau.
Ich habe ja lange Jahre, immer wenn man bei mir ins Fitnessstudio gegangen ist, gab es da so eine Kinderbetreuung und da konnte man seine Kinder abgeben. Und meine große Sehnsucht war immer, dass sie irgendwas erfinden, wo man den Körper abgeben kann. Und dann gibt man den Körper da ab und dann sagt man zu dem Körper nochmal, und du trainierst richtig schön mit. Jede Liegestütze bis an Ende. Und man selber geht in Ruhe einen Kaffee trinken, holt den Körper später ab. guter Partner und so weiter und so fort, lobt ihn und gut ist. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben. Das werden wir nicht mehr erleben. Vielleicht ist es auch gut so.
Also jedenfalls werden wir trotzdem uns natürlich bemühen, unserem lebenslangen Buddy, dem Body, das möglichst Optimale zukommen zu lassen, weil wir ja noch lange Freude mit ihm haben wollen. Und das war's auch jetzt für heute. Aber bevor wir aufhören, Brigitte, meine Frage aus unserem Fragebogen im Buch. Da haben wir immer 13 Fragen unserer Expertinnen und all die Menschen, die wir getroffen haben, gefragt. Meine Frage heute an dich ist, wann hast du dich das letzte Mal richtig jung gefühlt?
Also ich würde jetzt gern sagen, als ich beim Joggen an den ganzen Leuten vorbeigelaufen bin. Das ist aber leider einfach dann schlichtweg gelogen. Ja, wann habe ich mich zuletzt jung gefühlt? Sag du erst mal.
Also wann ich mich das letzte Mal so richtig jung gefühlt habe, das war ehrlich gesagt neulich mit meiner Enkeltochter. Die ist jetzt ein Jahr alt und beginnt gerade so richtig ihre Bewegung zu erforschen. Jetzt kann sie in einer unglaublichen Geschwindigkeit krabbeln und ich bin ihr noch hinterhergekommen. Und da gab es so einen Moment, wo ich mit ihr gespielt habe, der mir nie gelungen ist bei meinen eigenen Kindern, wo ich so vollkommen abgetaucht war und richtig in dieser Kleinkindwelt, die also am Boden krauchend und flauchend sich irgendwie abspielt. Und da habe ich so für einen kurzen Moment so Raum und Zeit vergessen und da habe ich mich wirklich mal ganz jung gefühlt.
Ja, es ist tatsächlich bei mir auch dann am ersten so beim Spielen. Also ich kenn's auch beim Konzert. Du bist beim Konzert und es kommt dein Lied, ja? Ja. Und dann fühlst du dich wieder wie damals. Aber ansonsten passiert es dann bei mir auch, ich spiele nicht so oft, aber letztlich habe ich dann auch wieder mal Kniffel gespielt. Ey, und ich hatte so einen Lauf. Und da muss ich auch aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr freue, so weil die anderen wollen sich ja auch freuen. Aber wenn du dann irgendwie noch einen Kniffel würfelst, obwohl du eigentlich schon ohnehin die Nase vorn hast, das sind schon so die Momente. Also körperlich muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich sie seltener, diese Momente, wo ich mich ganz jung fühle, aber muss ja auch nicht.
Nö.
In diesem Sinne.
Das war's heute mit unserer Folge Mein Body, Mein Buddy. Unser Podcast ist ein Audioangebot der Apothekenumschau von Gesundheit Hören. Wenn ihr wollt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über eure Kommentare an redaktion@gesundheithoeren.de. Ihr könnt uns auch abonnieren. Wir freuen uns und ihr verpasst keine weitere Folge mehr.
Und wenn ihr euch für die Studien interessiert oder auch den Fragebogen, die hier jetzt schon in der Folge zu Wort kam, findet ihr alles in den Shownotes, also der Zusammenfassung der Folge. Ja, und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wir hoffen, es hat euch ähnlich so viel Spaß gemacht wie uns. Bleibt jung,
bis zum nächsten Mal.
Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.